Ja, letztes Mal haben wir uns mit dem Ruf von Jesus befasst, im ersten Teil. Und zwar haben wir uns die Frage gestellt, wie hat Jesus seine Jünger gerufen? Wie müssen wir den Ruf hören? Wie müssen wir den Ruf von Jesus verstehen? Und wir haben uns dann auch die Frage gestellt, wer ist denn der, der uns da gerufen hat? Weil es einen grossen Unterschied macht, wie wir den Ruf hören müssen. Wer ist Jesus? Wir haben unser Jesus-Verständnis ein bisschen geschärft. Genau. Aber jetzt, bevor ich weiterfahre, habe ich ganz vergessen, ich möchte nochmal gern das Buch vorstellen. Wir werden für die das noch nicht mitbekommen haben, uns mit dem Thema Jüngerschaft befassen in dem Jahr, wo wir sind, als Gemeinde. Wir als Gemeindeleitung lesen das Buch. Ich habe schon gehört, dass auch Kleingruppen sich werden damit befassen werden. Es sind schon ein paar gekauft worden. Jünger wird man unterwegs von Dallas Willard. Ich möchte dir das herzlich empfehlen, dass du das kaufst oder als Kleingruppe, dass ihr das kauft und euch damit zusammen beschäftigt. Ja, also, was ist es gegangen? Ich fasse das kurz nochmal zusammen. Wir haben uns damit befasst, wer ist Jesus gewesen, um den Ruf, um die Betonung von dem Ruf gut einzuordnen. Jesus tritt so auf, wie ein Prophet auftreten ist. Er tut ganz viel, wo ein Prophet gemacht hat. Er knüpft an den Hoffnungen und Erwartungen von Israel an. Aber es wird sehr schnell klar, dass eben er mehr ist als ein Prophet. Er selber versteht sich als ein Messias. Gegen aussen tut er das so ein bisschen verschlüsseln kommunizieren. Gegenüber seinen Jüngern sagt er das recht klar. Er ist der, der verheißen worden ist, der davidische Nachkomme. Und Jesus, es ist interessant, dass Jesus sich sehr stark mit der Geschichte von Israel verknüpft, so stark verbindet, als wäre er selber Israel. Wir haben das gesehen, als er in die Wüste gegangen ist, also Jesus, der sich taufen lässt, zuerst einmal, wie Israel, der durch das Rote Meer durchgegangen ist, Taufe erinnert, starken Auszug aus Ägypten. Und nachher wird Jesus vom Geist in die Wüste geführt, wie Israel von Gott in die Wüste geführt worden ist. Er leidet Hunger, er erlebt Versuchungen, genau wie Israel. Er kämpft den Kampf von Israel. Wir sehen das immer wieder im Leben von Jesus, wie er den Kampf kämpft, auf verschiedenen Stationen. Er treibt Dämonen aus, er heilt, er bringt das Reich Gottes, er verkündigt das Reich Gottes und kämpft den Kampf gegen das Böse und zeigt auch damit, wer der wahre Feind ist. Nicht die Heide, nicht Rom ist der wahre Feind, sondern das Böse hinten dran. Der Satan ist der Feind. Und Jesus kämpft und siegt in dem, dass er Gott gehorsam bleibt bis zum Schluss, bis in den Tod hinein. Und Jesus erfüllt so auch die Berufung, die Israel hatte. Der Kampf, den Israel immer wieder verloren hat, die Versuchungen, die sie verloren hat. Er kämpft den gleichen Kampf und er erfüllt die Berufung, die Israel hatte und ferner auch die Berufung, die wir hätten. Und als der verheißene König, der das Reich von Gott bringt, das ist die Herrschaft von Gott, das ist eigentlich synonym, kann man das verwenden. Herrschaft und Reich Gottes. Als der König ruft er die Menschen, ihm nachzufolgen. Und das heisst, ihm loyal zu sein, Teil zu sein von seiner Herrschaft. Das haben wir bis jetzt angeschaut. Als der König ruft er uns. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass wir seinen Ruf sollen hören als von dem König, der ruft. Ein Ruf, der voller Liebe ist auf der einen Seite, wo einladend ist, aber ein Ruf auch mit einer grossen Dringlichkeit. Möchten wir Teil sein von seiner Herrschaft, von seinem Reich Gottes, das angefangen hat. Heute möchte ich auf die Antwort eingehen vom Mensch. Auf die Antwort, auf die positive Antwort. Das ist die Nachfolge. Es ist nicht, die Antwort ist nicht, dass ich sage, ich möchte Jesus nachfolgen, sondern die Antwort ist, dass ich Jesus nachfolge. Und ich möchte aufzeigen, dass Nachfolge das Kernelement ist von unserem christlichen Glauben. Das bedeutet, ein Christ ist einer, der sich hat rufen lassen von Jesus. Einer, der geantwortet hat auf den Ruf von Jesus, ihm nachzufolgen, ihm loyal zu sein, ein Teil sein von seiner Herrschaft. Das heisst, ein Christ ist ein Jesus-Nachfolger. Und ich werde jetzt aufzeigen, dass das in der gesamten Schrift immer wieder das Kernelement darstellt. Es gibt verschiedene Begriffe, die das Gleiche meinen, die eigentlich auch Nachfolge meinen. Im Alten Testament kommt zum Beispiel oft der Begriff Gehorsam vor, meint aber eigentlich genau das Gleiche wie Nachfolge. Wir werden jetzt ein paar Begriffe dann zusammen anschauen. Ich möchte gerade starten mit dem Begriff Gehorsam. Im Deutschen kommt der Begriff Gehorsam von Gehorchen. Und im Wort Gehorchen ist Horchen drin, also auf was ich höre. Und auf das, was ich höre, dem folge ich auch nach. Also auf wer ich höre, dem gebe ich Raum mit dem Herzen. Richtig hören tun wir ja mit dem Herzen. Du kannst schon hören, aber du kannst innerlich zu sein und das ist gerade wieder weg. Richtig hören tun wir mit dem Herzen. Also auf was du hörst, dem vertraust du auch. Und dem folgst du auch nach. Wenn mich Gehör schenke, dem vertraue ich. Es gibt einen Widerspruch zwischen Sagen und Tun. Wenn ich zum Beispiel sage, ich glaube an Jesus, aber ich folge ihm nicht nach, ist das ein Widerspruch. An Jesus glauben heisst, dass ich ihm vertraue und ihm deshalb auch nachfolge, weil ich ihm vertraue. Wenn also das Neue Testament davon redet, von Glauben an Jesus, meint es damit, dass wir ihm nachfolgen. Und wenn das Neue Testament sagt, dass wir allein durch Glauben gerettet werden, möchte ich es damit sagen, dass wir nicht wegen unserem Werk gerettet werden, sondern wegen dem Vertrauen, wegen dem Glauben, das hinter dem Werk ist. Gott will das Vertrauen hinter dem Werk, das zum Werk führt. Im jüdischen Glauben kann man Glauben und Werk nicht trennen. Was du glaubst, das wirst du auch tun. Und das ist ein Problem gewesen bei vielen Juden. Sie haben ihr Vertrauen nicht auf Gott gesetzt, sondern auf das religiöse Werk. Also sie haben gedacht, wenn ich nur das Richtige mache, dann werde ich vor Gott richtig dastehen. Also das Vertrauen ist aufs Werk bezogen gewesen, auf ihr Werk. Und Jesus macht jetzt in der Schrift eine neue Reihenfolge. Er zeigt auf, dass das Gesetz geschaffen worden ist für den Mensch. Und nicht der Mensch fürs Gesetz. Er zeigt das zum Beispiel an der Sabbat-Thematik auf, wo Jesus nie gegen den Sabbat, aber Jesus sagt, hey, wenn ein Mensch krank ist, dann tue ich den heilen am Sabbat. Weil das Gesetz ist schlussendlich für den Mensch da und nicht der Mensch geschaffen worden fürs Gesetz. Was heisst das für uns? Das heisst, wir tun das Gesetz, wir tun das, was Gottes Wille ist, wo Gott denkt, es ist gut für uns. Wir tun das, weil wir Gott vertrauen. Und vertrauen, dass er es gut meint mit uns. Glaube, Gehorsam, Vertrauen, Nachfolge, das sind Begriffe, die man fast könnte, an verschiedenen Arten könnte synonym einfügen in den Text. Im Kern meinen sie eigentlich das Gleiche. Und ich möchte das jetzt anhand von einem biblischen Text aufzeigen, von Paulus. Der geht nämlich genau auf die Thematik ein im Römerbrief. Römer 4, Vers 10 bis 12 heisst's: Aber nun müssen wir genauer fragen. Also, der Paulus will jetzt spezifischer werden. Jetzt will er genau anschauen. Wann fand Abraham die Anerkennung Gottes? Jetzt fährt er an biblisch argumentieren. Er möchte mit dem Alten Testament aufzeigen, dass das schon dort so gewesen ist, wie wir es jetzt durch Jesus erkannt haben. Wann fand Abraham die Anerkennung Gottes? War es vor oder nach seiner Beschneidung? Und Beschneidung können wir übersetzen eigentlich, oder können wir nehmen für das religiöse Werk. War es vor oder nach seiner Beschneidung? Wir wissen, dass es vorher war. Denn Abrahams Beschneidung war ja gerade das äußere Zeichen und die Bestätigung dafür, dass er durch seinen Glauben Anerkennung bei Gott gefunden hatte. Und diese Anerkennung fand er, noch ehe er beschnitten war. Auf diese Weise ist Abraham zum Stammvater für alle Unbeschnittenen geworden, die allein wegen ihres Glaubens von Gott angenommen sind. Bis dahin sind wir oft gut in unserer Kirche, Betonung, dass wir allein durch den Glauben gerettet werden. Es geht aber noch weiter im Text, und dann heisst es: Doch Abraham ist ebenso der Vater der Beschnittenen. Allerdings genügt die Beschneidung nicht, um zu seinen Nachkommen gezählt zu werden. Also das religiöse Werk allein, das Werk allein genügt nicht, um zu seinen Nachkommen gezählt zu werden. Entscheidend ist vielmehr, dass wir seinem Beispiel folgen und denselben Glauben haben, den unser Vater Abraham schon vor seiner Beschneidung hatte. Der Paulus begründet da die Rechtfertigung aus Glauben allein. Der Glaube ist also der zentrale Begriff in dem Text. Das ist der Schlüsselbegriff, auf den kommt es an. Aber die Frage ist deshalb, was für eine Art von Glaube ist denn gemeint? Was ist gemeint mit Glauben? Und er sagt, es kommt darauf an, dass wir die gleiche Glaube haben, wie ihn Abraham hatte. Die gleiche Art von Glauben. Das ist entscheidend. Auf das kommt es darauf an. Und dass wir seinem Beispiel folgen. Das sind die zwei Sachen, wo die Schlüssel sind. Das heisst also, wir müssen schauen, was hat Abraham für einen Glauben gehabt, bis zur Beschneidung annehmen. Da können wir ihn studieren. Ich möchte jetzt einfach einen kurzen Text rausnehmen und drei Übersetzungen vorstellen, die verschiedene Begriffe brauchen, um das Gleiche zu sagen. Erste Mose 12, Vers 4, da heißt's: Abraham folgte dem Befehl des Herrn und brach auf. Da sehen wir die Nachfolge drin. Er ist dem Herrn nachher gefolgt. Dem, was er gesagt hat, hat er gefolgt. Die zweite Übersetzung: Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hat. Also, er hört das Wort und er tut das. Er macht es, wie der Herr ihm gesagt hat. Und in der vierten Übersetzung heißt es: Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Da sehen wir die verschiedenen Begriffe, die gebraucht werden, um das Gleiche zu sagen. Es ist der Glaube, wo Gott will, wo uns anders handeln lässt. Das ist der Glaube, wo Gott möchte. Stellen wir uns mal den Abraham vor, wenn er gesagt hätte zu Gott: Herr, ich danke dir, dass du mich gerufen hast. Ich danke dir für die Verheißungen, die du mir möchtest geben. Ich nehme das gerne in Anspruch. Ich fühle mich mega geehrt und ich glaube dir auch. Aber ich möchte lieber da bleiben in Haran. Wäre das die Art von Glauben, die Gott hätte wollen? Ich denke es nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Abraham die Verheißung erlebt hat, weil wir wissen aus der Schrift, dass schon sein Vater gerufen worden ist, das Land zu verlassen. Und der ist blieben in Haran. Zu sagen, dass ich an Gott glaube und an Gott glaube, das ist nicht das Gleiche. Wir haben oft Betonung auf dem, wir müssen einfach sagen, dass wir an Gott glauben. Wir müssen das irgendwie bekennen in einem Gebet. Und wir haben das Gefühl, das ist das, was Gott will. Aber biblisch gesehen, möchte Gott unseren Glaubensgehorsam, möchte Gott unsere Nachfolge. Das ist die Art von Glauben, die er möchte. Ich komme zum Neuen Testament. Jesus gibt seinen Jüngern am Schluss, nachdem er sie ausgebildet hat, lang mit ihnen unterwegs war, ein Auftrag. Der ist uns allen bekannt, in Matthäus 28, da sagt er zu ihnen, geht zu allen Ethnien und macht Menschen zu meinen Nachfolgern. Und dann sagt er, wie sie das sollen machen. Jesus hat gewusst, dass er nicht mehr wird da sein. Er sagt das am Schluss, er wird wieder zum Vater gehen. Das heisst also, die Menschen, die können ihm nicht wirklich nachfolgen, wie jetzt das die Jünger gemacht haben. Aber wie können sie es lernen? Sie können es lernen durch die Jünger. Die werden es ihnen beibringen. Das ist der Auftrag, den er ihnen gibt. Und Jesus hat nie seinen Jüngern gesagt, gehen die alle Welt und gründet Gemeinden. Jesus redet überhaupt nur dreimal von Gemeinde. Das Wort Gemeinde im Griechischen ist Ekklesia, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, und heisst die Herausgerufenen oder die Herausgerufenen in Mehrzahl. Und meint eigentlich die, die sich rufen lassen haben. Die Herausgerufenen. Die Versammlung der Jünger also. Das ist die Gemeinde. Und die Gemeinde ist die logische Folge von Jüngerschaft. Wenn Menschen zu Jünger werden, dann kommen sie zusammen, weil sie den gemeinsamen Herr haben. Sie versammeln sich. Der Begriff Christ hat Jesus nie benutzt in der Schrift. Er kommt dann erst vor, ab mit der Apostelgeschichte, kommt das erst mal vor in Apostelgeschichte 11, Vers 26. Da heißt es, in Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Da war eine Wortneuschöpfung. Die Jesus nachgefolgt sind, die glaubt haben, dass Jesus der Messias ist und dass mit ihm das Reich Gottes angebrochen sind, die ihm loyal gewesen sind, die sind Christen genannt worden, von aussen, in Antiochia das erste Mal. Das heisst, ein Christ ist eigentlich einer, wo eben dem Jesus nachfolgt. Die Jesus-Nachfolge ist das Kernelement vom christlichen Glauben. Und wir müssen unsere Gemeinde, die Gemeinde hier in Weingarten, um das Kernelement herum aufbauen. Auch unser persönliches Leben. Wir müssen uns immer wieder zurückbesinnen, es geht in erster Linie um Nachfolge. Es gibt immer wieder, und ich höre das oft, Menschen, die sagen, das Zentrum vom christlichen Glauben ist die Beziehung zu Gott. Und ich würde sagen, das stimmt, aber es hat auch Problematik in dem Satz, nämlich Beziehung, das bleibt sehr unscharf. Was heisst denn Beziehung zu Gott? Es gibt ganz viele Arten von Beziehungen. Du hast auch zu einem Feind eine Beziehung. Die Frage ist also, was für eine Beziehung? Und auf was für eine Beziehung kommt es an? Und da kommt uns vermutlich zuerst mal in den Sinn eine Liebesbeziehung. Und da glaube ich auch, eine Liebesbeziehung ist das, was Gott möchte. Aber auch da müssen wir genauer anschauen, was bedeutet denn eine Liebesbeziehung? Und viele von uns haben, wenn sie Liebesbeziehung hören, so innerlich die Vorstellung von, hey, Gott liebt mich einfach so, wie ich bin. Ich kann mit ihm auf dem Sofa sein, er ist für mich da. Und wir betonen vor allem, was Gott für uns hat, was Gott für uns möchte tun. Aber Liebesbeziehung lebt immer von zwei Seiten. Ich möchte uns aufzeigen anhand der Bibel, wie wir Liebe können verstehen, wie wir eine Liebesbeziehung können verstehen. Johannes 15, Vers 9 bis 10 heißt Folgendes. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Eine gewaltige Zusage. Genau wie der Vater Jesus geliebt hat, so liebt Jesus uns. Und mit der Zusage fängt es immer an in der Schrift. Mit dem Wort von Gott fängt es an mit der Zusage. Aber im gleichen Satz kommt, bleibt in meiner Liebe. Das ist ein Auftrag und das kann dir Gott nicht abnehmen. Er wird nicht sich selber durch dich durchlieben, so dass du nicht mal ihn mehr musst lieben. Das ist etwas, wo dir als Auftrag gehst. Das musst du machen. Du musst ihn freiwillig lieben. Bleibt in meiner Liebe. Jesus sagt das zu seinen Jüngern. Und dann sagt er auch, wie sie das machen können. Wie können sie in der Liebe von Gott bleiben? Wie können sie erfüllt bleiben von dieser Liebe? Wie können sie erfahren? Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Jesus hat es vorgelebt. Er ist in der Liebe vom Vater geblieben, in dem, dass er nach seinem Willen gelebt hat, nach dem, was er gesagt hat und gewiesen hat. Ich glaube, wir werden die Liebe Gottes erst so richtig erfahren und sie wird unser Herz erst so richtig verändern, wenn wir anfangen, dem Jesus nachzufolgen, ihm anfangen, wirklich glauben. Ich komme zum Schluss. Wenn wir die Nachfolge von Jesus zu einer Option machen und sie so aus dem Zentrum vom christlichen Glauben rausnehmen, werden wir das Ziel verfehlen. Und wir werden die Kraft und die Verheißungen vom Evangelium nicht erleben. Wir müssen Jesus immer als den Retter und als den Herr verkündigen. Wenn wir nur von Jesus als dem redet, wo uns Sünden vergibt, wo am Kreuz gestorben ist, um unsere Sünden vergeben und ihn nicht als der Herr verkündigt, wo will, dass wir ihm nachfolgen und von ihm lernen und unser Leben nach ihm ausrichten, dann ist es nicht gut, glaube ich. Wir müssen Erwählung und Berufung als ein Gesamtpaket verstehen. Wir dürfen beim Evangelium keinen Abstrich machen. Und alles fängt damit an, dass wir anfangen zu vertrauen. Jesus nachfolgen. Und es ist sehr seelsorgerlich zum Wissen, und mit dem möchte ich auch aufhören, zum Schluss, dass Nachfolge und Vertrauen, Glauben, wachstümlich ist. Nur schon mit dem wenigsten Glauben, den du hast, mit ein bisschen Vertrauen, kann Gott etwas anfangen. Aber du musst, wie der Abraham mal anfangen, Schritt machen. So wie es Gott gelehrt hat. Du musst irgendwo mal anfangen, diesen Wort, wo er gesagt hat, vertrauen und probieren, danach handeln. Wir alle sind in der Lehre bei Jesus. Der Christian Haslebach hat das Bild mal gebracht, wo er letztes Mal bei uns war. Mir gefällt das sehr gut. Das Ziel in der Lehre ist klar, oder? Wenn du Maurer bist, ich habe Maurer gelernt, dann ist das Ziel, dass du, also wenn du Maurer, in eine Maurerlehre gehst, dass du nachher ein Maurer bist. Das kannst du, was ein Maurer kann. Das ist das Ziel. Und bei Jesus in der Lehre ist das Ziel, dass wir immer mehr werden, wie er ist. Dass wir verändert werden, unsere Herzen verändert werden. Und ja, es gibt Momente in unserem Leben, wo wir nicht in die Stifte gehen. Wo wir krank sind vielleicht. Dann gehen wir nicht arbeiten, oder bleiben wir daheim. Es gibt Momente, wo du vielleicht eine grosse Lebenskrise hast, wo du Depressionen hast. Dann ist nicht Jesus der, der kommt und sagt, du musst jetzt mir nachfolgen oder so. Dann dürfen wir auch daheim bleiben. Jesus, wir sehen ganz viele Beispiele, wie Jesus umgeht mit zerbrochenen Menschen. Er kommt nicht noch mit Druck, oder? Und das ist auch wichtig für uns zum Wissen. Aber prinzipiell ist das Ziel klar von dieser Lehre. Wir sollen Jesus nachfolgen. Und der Glaube, der wird wachsen, wenn du den Glauben testest und du Gott erlebst in dem Innen, in dem, dass du ihn nachfolgst, wächst dein Glaube. Er wird grösser, weil du erfährst, dass es wahr ist, dass das Zeugnis stimmt. Wir sind berufen, Zeugen zu sein von der Kraft Gottes. Und ich möchte noch kurz etwas sagen. Vielleicht hast du ein gewisses Bild von Jüngerschaft. Ich weiss nicht, was du genau für eine Vorstellung hast. Ich glaube, wir müssen die Jüngerschaft viel breiter sehen. Es geht nicht nur irgendwie darum, dass du jetzt auf die Strasse gehst, evangelisieren. Ich würde dir das vielleicht sogar abraten, wenn du nicht das Gefühl hast, dass du von Gott eine Berufung hast in diesem Bereich. Aber was wir alle berufen sind, ist zum Beispiel zu Jesus zu stehen, dort, wo wir sind, in unserem Arbeitsplatz. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute um dich herum wissen, dass du Christ bist. Da sind wir alle dazu berufen. Und wir müssen Jüngerschaft noch viel breiter sehen. Wenn du zum Beispiel eine Begabung hast, ist die ja von Gott. Also Gott gibt dir eine Gabe nicht einfach so, damit sie du hast, sondern mit dieser Gabe kommt auch eine Aufgabe. Und wenn du jetzt deine Begabungen auslebst für Gott, ist das ein Teil von der Nachfolge von Jesus. Und wir müssen auch über die Gemeinde rausdenken. Es geht nicht nur um die Gemeinde, dass du da irgendwie die Schöppel übernimmst, das ist vielleicht auch etwas Gutes. Aber wir müssen lernen, kreativ sein, was Jüngerschaft bedeutet. Und es geht vor allem um unseren Kontext, um unsere Menschen um uns herum. Es geht darum, zu Jünger zu machen. Genau, jetzt habe ich noch ein paar Sachen mehr gesagt, wie geplant. Ich bin am Ende. Jetzt geht es weiter.